Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Alle diejenigen, die finden, dass ich manchmal so kurz predige, dürfen sich heute freuen über so einen dichten und abgründigen Text wie die Geschichte von Abraham und Isaak. Die kann man nicht kurz abhandeln. Man müsste eigentlich eine ganze Bibelarbeit darüber halten. Deswegen auch gleich wieder der Wermutstropfen. Die Predigt ist genauso dicht und konzentriert wie alle meine Predigten. Man muss also gut zuhören. Wer die Gottesdienstanzeigen auf unserer Homepage aufmerksam studiert hat, konnte feststellen, dass ich das Thema für diese Predigt geändert habe. Vorher stand da die Opferung Isaaks. So ist uns das vertraut, so kennen wir das. Aber jetzt steht da, die Bindung Isaaks. So nennen die Juden diese Geschichte, Akedah, Bindung. Denn Isaak wurde ja gar nicht geopfert. Er wurde gebunden, aber nicht geopfert. Und es war auch gar nicht Gottes Absicht, dass er geopfert werden sollte. Es gibt in den Vätergeschichten des Alten Testamentes nur zwei Kapitel, die schon im Bibeltext selbst eine Überschrift tragen. Und unser Abschnitt ist einer davon. Nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Damit wollte der Erzähler wahrscheinlich von vornherein sicherstellen, dass die Leser oder Hörer die Geschichte nicht missverstehen. Es geht nicht um eine Opferung. Es geht um die Erprobung Abrahams, um eine Prüfung. Luther übersetzt hier sehr missverständlich und eigentlich auch falsch, Versuchung. Gott versuchte Abraham. Gott versuchte Abraham? Nie und nimmer. Gott versucht niemanden, schreibt der Jakobusbrief, schon gar nicht, um ihn zu Fall zu bringen. Das ist das Geschäft des Teufels. Das hebräische Wort, das hier zugrunde liegt, kann versuchen heißen, aber es heißt auch prüfen und auf die Probe stellen. Und so muss man das hier verstehen. Und man muss die Geschichte vom Ende her lesen. Es ist eine Rettungsgeschichte. Gott braucht kein Menschenopfer. Er sucht den Glauben, den Gehorsam Abrahams. Darum geht es. Exegeten, die mit der jüdischen Auslegungstradition vertraut sind, stellen fest, dass mitten in der Geschichte ein Wechsel der Gottesbezeichnung vorkommt. Und das ist bedeutsam. In der ersten Hälfte ist immer nur von Gott die Rede. In der allgemeinen Bezeichnung Elohim. Aber in dem Moment, wo der Engel des Herrn Abraham vom Himmel her anruft und ihn stoppt, steht nicht mehr Elohim, sondern da steht der Name Gottes. Das Tetragramm, die vier Buchstaben, JHWH, die die Juden nicht aussprechen, sondern Adonai, Herr, dafür sagen. Das ist dann in unseren Bibeln immer in Großbuchstaben geschrieben. Wenn Sie auf das Wort Herr in Großbuchstaben stoßen, wissen Sie, dass da immer der Gottesname dahinter steht. Adonai. Elohim steht im Judentum für Gott, den Gerechten, den Richter, der unerbittlich und ohne Ansehen der Person Gericht hält. Adonai aber steht für Gott, den Barmherzigen, der die Sünden vergibt und sich über seine Geschöpfe erbarmt. Allein durch diesen Wechsel in der Gottesbezeichnung drückt der Text schon aus, dass die Barmherzigkeit Gottes im Gericht überwiegt und dass der barmherzige Gott Abraham letztlich aus der furchtbaren Klemme rettet, in der ihn selbst gebracht hat. Das ist wichtig für die richtige Einordnung und das rechte Verstehen dieser Geschichte. Aber es nimmt ihr nur wenig von der Abgründigkeit, von dem Schrecken, ja der Absurdität, der Zumutung Gottes, die darin zum Ausdruck kommt. Denn wenn auch der Leser oder Hörer von vornherein weiß, dass die Geschichte gut ausgehen wird, Abraham weiß das nicht. Für ihn ist es eine ungeheure Zumutung. Denn Gott scheint ja darin seine Verheißung wieder zurückzunehmen. Und Gott weiß, was er tut, denn er sagt es ausdrücklich, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak. Nun dürfen wir allerdings nicht denken, dass Isaak noch ein kleines Bübchen war, das nicht verstanden hätte, was mit ihm und um ihn herum geschah. Nach jüdischer Überlieferung war Isaak zu der Zeit bereits 37 Jahre alt. Das schließt man daraus, dass Sarah bei seiner Geburt 90 Jahre alt war, und dass unmittelbar nach unserer Geschichte von ihrem Tod mit 127 Jahren berichtet wird. Die Differenz ist 37. Das ist übrigens dasselbe Alter, in dem Jesus gestorben ist. Geboren 7 vor Christus, gekreuzigt 30 nach Christus. 37 Jahre. Auf diese Parallele werde ich später noch zurückkommen. Im Übrigen ist diese Geschichte meisterhaft erzählt. Wortlos nimmt Abraham den Auftrag Gottes entgegen. Wortlos nimmt er Sohn und Knechte. Wortlos steigt er mit Isaak auf den Berg. Der kurze Dialog unterbricht das Schweigen. Aber das zweimalige, so gingen die beiden miteinander, unterstreicht das Bedrückende dieser Stunde. Man spürt es förmlich, dieses lastende Schweigen auf diesem gefühlt langen Aufstieg. Zwei Dinge sind noch bemerkenswert. Abraham sagt zu den Knechten, bleibt mit dem Esel hier. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und uns niederwerfen, das heißt anbeten. Dann wollen wir zu euch zurückkehren. Wir wollen zurückkehren. Warum sagt er das? Obwohl er weiß, dass er nach der Erfüllung des Befehls Gottes nur noch alleine zurückkehren kann. Ahnt er doch schon etwas? Oder will er die schreckliche Wahrheit nur verdecken? Und zu Isaak, der zu Recht bemerkt, dass das Wesentliche für ein Brandopfer fehlt, nämlich das Opferlamm, sagt er, Gott wird sich ein Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Ahnt er schon etwas? Oder will er nur die schreckliche Wahrheit vor Isaak verbergen? Es ist interessant, dass es da keine größere Diskussion gibt. Isaak scheint seinem Vater völlig zu vertrauen. Und Gott auch, er wird sich ein Lamm ausersehen. Er scheint einzuwilligen und fraglos zu vertrauen. Aber wie unendlich schwer muss es für Abraham gewesen sein, diese Last zu tragen, ohne darüber sprechen zu können. Seinen Sohn an seiner Seite zu wissen, dem er bald das Schrecklichste antun muss. Aber vielleicht war es für ihn selbst am allerschrecklichsten. Er konnte Gott nicht verstehen, wie auch. Aber er steht zu dem Auftrag, den er empfangen hat. Im Hebräerbrief heißt es, durch den Glauben opferte Abraham den Isaak. Er dachte nämlich, Gott kann auch von den Toten erwecken. Deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. Das hat sich der Schreiber des Hebräerbriefs aber nicht ausgedacht, sondern es gab eine breite jüdische Auslegungstradition. Manche haben sogar gesagt, dass Isaak wirklich getötet wurde, aber von Gott wieder auferweckt. Sie sahen in der Rettung Isaaks einen Hinweis auf die Auferstehung der Toten am Ende der Zeit. Andere jüdische Ausleger haben gesagt, nicht Gott stellt Abraham auf die Probe, sondern Abraham stellt Gott auf die Probe. Er habe nämlich gesagt, wenn du Gott einen so absurden und schrecklichen Befehl gibst, dann führe ich ihn aus und dann möchte ich mal sehen, ob du das durchhältst. Und Gott hält nicht durch, sondern stellt den Widder als Opfer bereit. Das ist natürlich die Geschichte gegen den Strich gelesen. Aber das zeigt, dass sich die Ausleger und Bibelleser schon immer schwer getan haben mit der Abgründigkeit Gottes, die in diesem Abschnitt zum Ausdruck kommt. Dass die Barmherzigkeit am Ende siegt, was auch das Ziel der Geschichte ist, hebt das andere nicht auf. Gott ist nicht nur der liebe Gott. Er ist manchmal auch der unverständliche, der abgründige Gott. Luther hat gesagt, der verborgene Gott, dessen Wege wir manchmal nicht verstehen können. Nebenbei bemerkt bin ich deshalb auch ein wenig allergisch gegen die Gebetsanrede guter Gott, die seit einigen Jahren Mode geworden ist. Das klingt so, als hätten wir Gott gezähmt wie einen Plüschtiger in der Sofaecke. Das wird ihm nicht gerecht. Natürlich ist Gott gut, Jesus hat das ja selbst gesagt. Aber er kann uns von uns Menschen auch als abgründig erfahren werden. Wir haben ihn nicht zu unserer Verfügung, wir haben ihn nicht in der Hand. Deshalb hat Luther auch noch gesagt, wenn dich der verborgene Gott ängstet, flieh zu dem offenbaren Gott. Nirgends hat Gott sein liebendes Vaterherz so deutlich offenbart wie in Jesus Christus. Birg dich in ihm. Aber zurück zur Bindung Isaaks, der Akedah, wie die Juden sagen. Manche Richtungen im Judentum nannten das tägliche Morgenbrandopfer, das im Tempel dargebracht wurde, Akedah, Bindung. Und sie lesen diese Geschichte beim täglichen Morgengebet. Das bedeutet, das Lamm ist Isaak. Nach jüdischer Tradition hat der Tod des Gerechten sühnende Wirkung. Und so hat man in der Hingabe Isaaks bereits vorlaufend eine wirksame Sühne für das Volk gesehen. Und die wird jeden Morgen beim Gebet wieder neu vollzogen. Johannes der Täufer hat über Jesus gesagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Jesus ist das Lamm. Jesus ist Isaak. Wie Isaak trug auch Jesus das Holz der Tötung auf seinen Schultern zur Hinrichtungsstätte, ohne sich zu wehren. Und seine Hingabe hat sühnende Wirkung, nicht nur für das Volk, sondern für die ganze Welt. Aber was Gott dem Vater Abraham erspart hat, das mutet er sich als Vater selbst zu. Er gibt seinen Sohn, den einzigen, den er lieb hat, in den Tod, als Ausdruck seiner größten Liebe, um uns Menschen nicht als strenge Richter begegnen zu müssen, sondern als der barmherzige Vater. Deshalb hat Ulrich Wilkens zu dieser Stelle geschrieben, hier geht es nicht um eine Erprobung unseres Glaubens, sondern um den Erweis der Glaubwürdigkeit der Liebe Gottes, die sein Wesen ist und darum absolut verlässlich. Und weiter, unser Vertrauen des Glaubens an Gottes Heilshandeln in Tod und Auferstehung Christi muss dem Glauben Abrahams entsprechen, aber so, dass die Erprobung dieses Glaubens in tiefer Dankbarkeit besteht für die Liebe Gottes, die er im Kreuzesgeschehen für uns erwiesen hat. Und so können wir nun getrost diese letzten zwei intensiven Wochen der Passionszeit gehen.